in der Korrektheit, dass wir dann das richtige Lied singen. Ja? Genau. Ich möchte euch einen Text bewusst machen und dann möchte ich euch eure Illusion rauben. Zuerst lesen wir den Bibeltext aus Lukas 2, Verse 10 und 11. Lukas 2, Vers 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Mein Thema lautet heute: Die Wandersgeschichte und die Kultur Palästinas, in Klammern, die Wahrheit über die Geburt Jesu. Ich habe oft den Eindruck, dass sehr viel Märchenhaftes an der Geburt Jesu uns bewegt und belebt. So dieser mittelalterliche Stall, so von Rinde geschmückt, wo dann die Figuren alle dazukommen zur Geburt Jesu. Und es war natürlich mitten im Winter mindestens ein Meter Schnee. Der hatte ja das Lied, es ist ein Ros entsprungen, was ja sehr romantisch alles klingt. Und doch war die Geburt Jesu ein ganz nüchterner Akt. Es geht los bei dem Beruf von Josef. Luther übersetzt, dass er Zimmermann war. Im Griechischen lesen wir das Wort Tekton. Wir können es übersetzen mit Architekt. Die Häuser in Palästina stehen meistens aus Stein und dazu war es vom Fundament bis zum Dach alles aus Stein und dazu gab es den Beruf, den Baumeister oder auch den Maurermeister oder auch den Architekt. Manche Übersetzungen schreiben auch, dass Josef Wagner war, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ein Wagner ist ein Wagenführer oder auch ein Räderpflügeführer. Aber das ist unwahrscheinlich, weil diese Berufsgruppe dort in Palästina kaum eine Rolle spielt. Übrigens, das hatte ich noch vergessen, wie es dort war, habe ich gelesen in einem Buch von einem Pfarrer, Ludwig Schneller. Er war im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert war er in Bethlehem. Dort gibt es oder gab es ein evangelisches Kinderheim. Er war dort Leiter davon. Und hat viel geschrieben aus Palästina, wie das dort wirklich zugeht. Und das ist manchem anders, als wir es bei uns in Deutschland haben. Er hat mehrere Bücher geschrieben, dessen Gedanken aus dem Buch Kennst du das Land? Ja, Josef war also Architekt, Baumeister. Wo kam Josef her? Es ist heute ja so, dass manche Berufsgruppen aus bestimmten Orten kommen und dort besonders gut sind. Ich denke nur an unsere Advents- und Weihnachtszeit. Wenn man Pfefferkuchen kauft, dann kauft man sie wo? Blöde Frage, wo kauft man Pfefferkuchen? In Pulsnitz, genau. Oder auch in Nürnberg oder in Aachen. Das sind so die Orte in Deutschland, wo die Pfefferküchler zu Hause sind. Ich kenne einen Prediger, Bruder Haufe, er hatte Pfefferküchler gelernt aus ersten Beruf, ist schon lange gestorben. Ja, Pfefferküche. Oder, das gab es damals auch, im Orient gibt es das auch, Töpfer, Glasmacher, Schlauchwerkstätten waren in Hebron. Frage an euch, was ist denn ein Schlauch? Ich meine, also den biblischen Begriff, ich meine jetzt nicht, was ihr von einem Schlauch versteht, denke ich schon, aber was heißt in der Bibel ein Schlauch?
Ein Trinkgefäß.
Also man konnte daraus trinken, wenn man wollte, das ist richtig. Ein Schlauch war einfach eine zugenähte Tierhaut. Man brauchte sie ja, um Wein und Flüssigkeiten aufzubewahren und das nannte man Schlauch. Und deswegen ist so eine Tierhaut, ist ja was Natürliches, was irgendwann ja seinen natürlichen Verschleiß hat. Und deswegen kommt auch das Wort daher, dass man nicht neuen Wein in alte Schläuche füllt. Ne? Weil die alten Schläuche brüchig werden mit der Zeit. Und dann kommt es rausgequatscht, dann hat man den neuen Wein nicht mehr dann, wenn man braucht. Genau, also wenn man gute Schläuche wollte damals, hat man in Hebron gekauft. Und so gab es auch Orte, wo man Maurer hatte, Steinhauer, die besonders gut waren. Man sagt, dass wenn man einen Maurer und einen Steinhauer möchte, dann hat man in Bethlehem nicht ihresgleichen. Also dort gab es die besonders guten. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es passt, dass Josef als Architekt, als Baumeister aus Bethlehem kam. Also eine gute Sorte war das. Und diese Leute waren natürlich dann, könnt ihr euch vorstellen, wenn die dort besonders gut waren, oft auf Dienstreise. Und da war es natürlich gut möglich, dass er Nazareth war und dort längere Zeit weilte, weil er dort einen Bau geleitet hat. Verheiratete Leute kehrten in der Regel nach Hause zurück im Winter. Unverheiratete blieben meistens gleich dort, wo sie waren. Das heißt, Josef war sicherlich das ganze Jahr in Nazareth. Nur in dringenden Fällen verlässt ein Baumeister seinen Bau. Und dann ging er in seine Sippe, dort wo er herkommt, denn dort hatte er ein soziales, gesichertes Umfeld. In Bethlehem, in diesem Fall der Josef. Es war also normal, dass Josef in Nazareth, dort wo er gewesen ist, das Mädel kennengelernt hat, die Maria hieß, und dass er sie nach seiner Heimatstadt mitbringen wollte und dass sie gemeinsam nach Bethlehem gegangen sind. Durch die Feindschaft von Herodes, wegen Kindermord, wissen wir auch, dass er Bethlehem dann verlassen hat. Er ging dann nach Ägypten mit seiner Frau und dem Baby und später zogen sie wieder nach Nazareth. Es war die Heimat seiner Frau und sein Arbeitsplatz. Gedanken zum Befehl zur Volkszählung. Man wurde dort registriert, wo man sich registrieren lassen wollte. Das war in der Regel der hauptsächliche Wohnsitz. Dort, wo die eigene Sippe gewesen ist, denn dort, wo die Sippe war, hat man Eigentum gehabt. Dort hatte man Grundbesitz. Wenn man ihn selber nicht versorgen konnte, diesen Grundbesitz, also Felder, Wiesen vielleicht dann haben das Verwandte versorgt. Den Römern war das völlig egal, wo man sich registrieren ließ. Auch der jüdische Stamm war den Römern völlig egal. Lukas legt darauf einen großen Wert. Es musste sich aber bei der Volkszählung nur der Mann registrieren lassen, nicht die Frau. Die Frau konnte sich überall einschreiben lassen, wenn sie es wollte. Aber sie ging eben mit, weil sie beide in Zukunft als verheiratet gelten wollten. Und wir wissen ja, dass sie verlobt gewesen sind. Und verlobt, das ist ja nicht bloß so ein bisschen, das war ja schon, ich sage mal, so eine Hochzeit auf Probe. So ein Leben auf Probe. Und seine Familie war in Bethlehem ansässig und deswegen sind sie beide nach Bethlehem gegangen. In der christlichen Sage heißt es ja, dass Josef und Maria nach Bethlehem kamen, die Maria ihre Hände gar nicht hochnehmen konnte zum Gruß, sondern unten gehalten hat, weil das Baby jeden Augenblick rauskommt. Und sie sind dann von Haus zu Haus gegangen, haben dort keinen Platz gefunden, bis sie dann irgendwie so fast abgebrannten Schuppen noch sein konnten. Und wenn ich das so erzähle, übertreibe ich das gar nicht, was das ja, wie es die christliche Sage oft bringt. Dieses Bild ist aber völlig falsch. Sie kamen nach Bethlehem. Die Stadt, so heißt es in der Sage, war überfüllt. Man hat nur in einem Stall noch Platz, vielleicht in einer Karawanserei. Und die waren kaum dort drinnen, da ging es los, da kam das Baby Jesus schon raus. Aber das ist von der Kultur, von den Menschen ja völlig falsch. Es war romantisch, aber nicht richtig. Der Aufruf der Zählung ist seit einiger Zeit bekannt. Da kommt nicht von heute auf morgen oder kam auch nicht an. Und wenige Tage vor der Entbindung reist auch in Palästina keine Frau. Da sie aus Nazareth kam, hätte sie dort in ihrer Familie ohne Probleme entbinden können. Sie ist also schon noch Zeit gewesen, um zu reisen. Und nicht bloß vielleicht eine Woche, da war gut Zeit gewesen. Denn in Bethlehem waren sie auch nicht bloß heute hingekommen, morgen zur Polizei und übermorgen ging es wieder nach Nazareth. Dort ist man eine ganze Weile geblieben, in der Sippe von Josef. Und so viel Zeit war da, dass sie dort auch entbinden konnte. Er hat also dort Verwandte gehabt, er war nicht dort von Gaststätte zu Gaststätte gelaufen, um in einer Karawanserei vielleicht dann dort zu wohnen. Man konnte in einer Karawanserei höchstens 1 bis 2 Tage sich aufhalten, dann musste man wieder weiter. Und so ist er in seiner Sippe gewesen. Und da war Platz. Da waren sie auch nicht im Stall gewesen, weil das Wohnzimmer voll war. In seiner eigenen Sippe war Platz. Und selbst wenn er keine Verwandtschaft dort gehabt hätte, sagt man, ist die orientalische Gastfreundschaft so groß, dass er dort untergekommen wäre. Aber wir sagen, es lag ja dann in einer Krippe, das Kind. Und eine Futterkrippe ist Gegenstand, wo Tiere sind, und Tiere sind im Stall. So denken wir in Deutschland hier. Zum einen, Bethlehem, das ist vielen ja bekannt, hat in der Umgebung eine ganze Reihe Höhlen. Sie waren relativ zahlreich dort, zum Teil auch in der Stadt. Schneller schreibt, dass die Mädchenschule auf einer Höhle stand. Und dass die Hirten in den Höhlen bei den Tieren waren, das war normal. Im Orient ist es so, dass die Hirten, wenn sie länger unterwegs sind mit den Tieren, bei den Tieren bleiben, bei den Schafherden. Sie treiben die Tiere dann nachts in eine Höhle, setzen eine kleine Steinmauer davor, dass sie nicht raus können oder andere Tiere auch nicht so schnell rein konnten, und haben dann mit den Tieren, mit den Schafen dort übernachtet. Aber selbst, das ist die eine Variante von der Höhle, wo vielleicht die Hirten gewesen sind dann. Aber ein einfaches Haus in Palästina war noch einfacher, als wir es uns vorstellen können. Ein einfaches Haus in Palästina hat einen Raum im Erdgeschoss. Manchmal war in dem Raum noch ein Absatz gewesen und sonst war nur dieser eine Raum. Es gab oftmals noch eine Speisekammer, aber dort konnte man nicht wohnen, da war zu knapp dafür, sonst war man in diesem einen Raum. Die Wände waren dunkel, voll Rauch, es hatte ein kleines Fenster gehabt, natürlich eine Tür, also es war schon dunkel gewesen in so einem Haus. Wenn man dort einen Groschen verloren hat, dann war das wirklich eine Schwierigkeit, den zu finden. Und in diesem Raum waren, wenn es kalt war, Mensch und Tier. Beides war da drin. Deswegen der Absatz, die Menschen haben drinnen gelegen dann nachts und haben dort geschlafen und die Tiere dann leben genauso. Man hat also ähnlich wie auf einer Isomatte vielleicht dann, vielleicht ein bisschen Stroh dazu, hat man dort geschlafen. Und die Tiere genauso. Und wenn die Tiere in so einem Haus leben, brauchen sie durch was zu fressen. Und das finden sie in einer Futterkrippe. Das heißt, wenn also ein Kind in so einem Haus geboren wird, wird er an die Stelle gelegt, wo es am weichesten ist. Das ist die Futterkrippe, wo das Heu da drin ist und vielleicht auch Stroh warm. In der Regel aber hat man in so einem Haus nicht gewohnt. Das heißt, man hat gewohnt, aber sich dort nicht aufgehalten. Zum Kochen, zum Leben und zum Essen war man in der Regel vor dem Haus. Das passierte im Normalfall vor dem Haus. Das Haus war nur dazu da, um im Bedarfsfall geschützt zu sein. Wenn also das Baby an die weicheste Stelle im Haus gelegt worden ist, in die Futterkrippe, dann war es dort gut versorgt und man sagt, das war die Normalität im normalen Volk. Wir feiern ja die Geburt Jesu im Winter, an den kürzesten Tagen im Jahr. Und in dem Weihnachtslied des Rosensprung heißt es ja auch mitten im tiefsten Winter, ich sage ja mal so das Gefühl, als wenn ein Meter Schnee liegt. Aber so kalt wird es dort nicht in Palästina. Wir würden sagen, nach unseren Maßstäben wird es nur so kalt wie ein freundlicher Herbst. Und es ist im Mittelmeer allgemein so. Wir waren vor vielen Jahren mal in Tunesien, das war über Weihnachten gewesen. Und wir hatten dort, also wenn wir 5 Grad hatten, war es kalt gewesen dort. So um 10 Grad, 10, 15 Grad hatten wir es dort gehabt. Das war zu, wo wir Weihnachten haben, also Dezember war das. Im Sommer natürlich ist es dort ein bisschen wärmer als bei uns, wobei manchmal auch nicht unbedingt. Aber wenn im Sommer anhaltend 35 bis 45 Grad sind, ist das normal. In Palästina. Und dann sind natürlich 10 Grad auch kalt. Wenn es ganz kalt ist, gehen die Hirten und die Tiere ins Haus, sonst bleiben sie draußen. Und deswegen können wir keine Schlussfolgerung ziehen, wann Jesus geboren worden ist. Wir kennen das einfach nicht, die Jahreszeit, wann es war. Wir können nur annehmen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht im Winter war. Zumindest nicht in der Zeit, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, denn im tiefsten Winter reist man dort nicht. Aber das ist ohnehin die Frage, wann sind die denn gekommen, die Weisen aus dem Morgenland? Kamen die schon am dritten Tag nach der Geburt? Mit Sicherheit nicht. Man kann davon ausgehen, dass sie viel später kamen, denn warum sollte Herodes alle Kinder bis zu 2 Jahren umbringen lassen, alle Jungs? Da ist also schon sicherlich einige Zeit vergangen. Und jetzt sind wir schon gleich beim nächsten Thema, die Weisen aus dem Morgenland. Wie viel waren das?
Mindestens zwei,
weil es Mehrzahl war. Okay, ist logisch, ja. Die Legende spricht ja von dreien, eigentlich von vieren, den einen haben sie verloren unterwegs. Ich sage mal so ein Quatsch, aber ist vielleicht eine interessante Geschichte. Ja, wir denken, es waren drei, weil sie drei Geschenke mitgebracht haben. Und wir wissen jetzt sogar, wie sie heißen. Ne? Von der Legende wissen wir das ja. Kaspar, Melchior und Balthasar. Und weil sie Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten, deswegen waren es drei, gibt es so ein Synonym. Ne? Die Sternsinger, wo sie singen, schreiben sie dann an der Wohnungstür oder an der Haustür dann eine Zahl. Also es wären nächstes Jahr 20, dann CMB und 26. Das 2026 ist das Jahr, 2026. Und CMB wäre für Kaspar, Melchior und Balthasar, heißt aber zugleich auch von der Abkürzung her, von der Lateinischen her, Christus Mansionem Benedicat, Jesus segne dieses Haus. Ja, das heißt das, aber das nur am Rande. Die Bibel spricht von Weisen aus dem Morgenland. Manche sprechen von Magieren, Zauberer. Nun müssen wir allerdings wissen, dass damals in der Zeit Astronomie und Astrologie eins gewesen sind. Man hat das damals nicht so unterschieden. Die Astronomie, die Wissenschaft von den Sternen, also von den Gesetzen im Universum. Und die Astrologie, das ist ja die Sterndeutung, wo man dann alles Mögliche drin lesen möchte, was sein kann und nicht sein kann, das ist dann eine andere Sache dann. Sie deuteten die Sterne als Wissenschaft. Und sie reisten wohl eher in der warmen Jahreszeit, deshalb war es in der Nacht, denn im Winter, wenn es kühl ist, muss man nicht nur Nacht reisen. Aber im Sommer, wenn es heiß ist, dann ist es nachts wesentlich angenehmer. Und da sah man natürlich die Sterne in der Nacht, denn das ist auch in Palästina dunkel, nicht bloß bei uns. Ja, der Stern von Bethlehem. Vielleicht habt ihr mal eine Führung gesehen, ein Planetarium. Dort gibt es ja ein Programm, wo uns der Stern von Bethlehem gezeigt worden ist, wie das damals war. In einem Buch wird das so beschrieben, die Konstellation wird wie folgt beschrieben. Das Sternbild der Fische stand damals für Palästina. Der Jupiter war der Königsstern und der Saturn war der Beschützer der Juden. So könnte man es im Internet finden. Diese Konstellation, dass Jupiter und Saturn ganz eng zusammenstehen und im Sternbild der Fische stehen, passiert nur ungefähr alle 3000 Jahre. Saturn und Jupiter stehen durchaus häufiger sehr eng zusammen, aber im Sternbild der Fische nur alle 3000 Jahre. Und das war, das kann man astronomisch ganz klar berechnen, im Jahre 7 vor unserer Zeit so. Wenn man von Jerusalem nach Bethlehem geht, dann sieht man diese Konstellation wieder vor sich am Himmel. Schwester White schreibt, dass eine Engelgruppe den Stern gebildet hat. Vielleicht war auch beides möglich. Jedenfalls haben sich die Weisen aus dem Morgenland nach diesen Sternen orientiert und sind zu Jesus gekommen. Und es ist ja verständlich, wenn sie kommen, um einen König anzubeten in Juda oder in Palästina, in Kanaan, dann geht man natürlich dorthin, wo ein König normalerweise aufwächst. Das ist im Palast. Deswegen zogen sie natürlich nach Jerusalem zum Palast und bekamen dann die Auskunft, dass es diesmal nicht stimmt, dass der König woanders geboren wurde. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass sie Jesus gar nicht als Baby gesehen haben, denn ich sagte schon, der Kindermord war ja bis zu den Kindern bis zu 2 Jahren gewesen für die Jungs und dass also schon geraume Zeit vergangen war. Denn wir lesen auch, dass Herodes sich erkundigt hat, sehr genau erkundigt hat. Aber sie wollten Jesus anbeten. Und das finde ich schon bezeichnend, dass sie von Mesopotamien kommen und da zogen sie wochenlang. Denn wer so die Karte des Orients vor sich hat, der sieht, dass sie dann an den Euphrat und Tigris nach Norden zogen, dann etwas nach Westen rüber und von oben, sage ich mal so, von Norden nach Palästina reinkamen. Quer rüber konnten sie nicht, da das Auto noch nicht erfunden war, konnte man durch die Wüste so lange nicht ziehen. Deswegen ging es von nach Norden und von oben rein. In Klammern, wenn man vom Nordkönig spricht in der Bibel, dann ist damit Babylon gemeint, weil die immer von oben, vom Norden her reingekommen sind. Aber das bloß am Rand. Wenn ich so die Fakten sehe, der Geschichte Jesu, dann sehe ich, dass Jesus in eine ganz normale Zeit geboren worden ist. Unter ganz normale Menschen. Nicht im deutschen Mittelalter, mit schöner Hütte und dann romantischen Schafen, nee, romantischen Hirten eher. Und Schafe sind wahrscheinlich immer ähnlich. Dann ist Jesus in einer ganz normalen Zeit entstanden, also geboren worden. Unter ganz normalen Menschen. Nicht besonders ärmlich, ganz normal, wie es damals üblich war. In das reale Leben in Palästina. Jesus wurde Mensch. Er wurde das, was wir sind. Im Philipperbrief lesen wir, er hat das nicht als besonderen Situation erlebt, dass er viel besser dran ist als wir, sondern hat sich erniedrigt in unser Leben. Nicht eine besondere Situation, sondern ganz normal wurde er Mensch, wie wir sind. Und das verbindet mich mit ihm, dass er ein normaler Mensch wurde, wie wir alle sind hier. Es war also kein spektakuläres Erlebnis, Ereignis, wo man dann die Sage draus macht, es ist viel dazu erfunden worden, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt trotzdem Weihnachten in die Kirche geht zum Krippenspiel. Das müsst ihr entscheiden letztendlich. Aber ich fand das sehr wohltuend und ich dachte, dass es gut ist, dass ihr das auch mal hören solltet, wie das wirklich war. Ich finde es gut, dass Jesus ganz normal Mensch wurde, so wie wir sind. Und dass wir daran denken können. Und dass wir diesem Jesus gegenüberstehen können. Und nicht beim Baby Jesus stehen bleiben müssen. So Weihnachten ist so Babyschau. Weihnachten ist der Moment, wo uns Gott sicherlich begegnet, wo wir daran denken, dass Gott Mensch wurde. Aber es ist auch Zeit für die Besinnung. Wir sprachen am Mittwoch zur Gebetsstunde in Leisnig darüber, was heißt das, Besinnung. Besinnung heißt ja, dass man sich auf etwas besinnt und etwas nachsinnt. Etwas, was Sinn hat, dem nachgeht. Und da ist schon die Frage, was heißt das, Besinnen? Für uns als Christen heißt Besinnen, dass wir Gott gegenüberstehen. Es gibt zwei Gefahren der Besinnung. Die eine Gefahr ist, dass wir uns in einem weihnachtlichen Gefühl auflösen und meinen, wir besinnen uns. So verstehen es meistens die Menschen, die nicht mit Gott was zu tun haben. Das habe ich im Radio gehört gestern. Aber besinnen heißt ja auf Gott kommen. Es gibt wunderbare Weihnachtslieder, die uns in eine tolle Stimmung bringen können. Sind die Lichter angezündet? Tolles Lied, emotional. 1000 Sterne sind ein Dom. Und da gibt es viel mehr Lieder noch, die uns eine gute Stimmung bringen können. Aber das ist nicht Besinnung. Besinnung heißt, dass wir dem nachgehen, was Sinn macht. Das heißt, dass wir uns Gott gegenüberstellen. Und die zweite Gefahr bei der Besinnung ist, dass wir die Tätigkeiten auswechseln und uns dafür Zeit nehmen und mit den Kindern was oder wo wir zusammen sind, dann vielleicht spielen, gemeinsam aktiv sind. Man kann gemeinsam besinnlich sein, aber das ist mehr als gemeinsam aktiv sein. Ich wünsche uns, dass wir in Advents- und Weihnachtszeit, dass wir nicht nur gemeinsam die Zeit verbringen, das ist gut, keine Frage, aber dass wir Zeit haben, Gott gegenüber zu stehen. Dass wir uns stille werden können. Wir haben ein Lied gesungen, was uns still werden lässt, uns Gott gegenüberstellt. Und da werden wir mit Sicherheit nicht stehen bleiben bei dem Baby, sondern werden auch generell Jesus gegenüberstehen. Wir haben mal früher ein Thema gemacht mit einer Sängerin, das haben wir genannt Krippe, Kreuz, Krone. Das gehört alles zusammen. Und die Feste, die wir haben heute, sind uns manchmal die Gefahr, dass sie uns zu sehr fokussieren auf einen Punkt und dann kommt alle Jahre wieder das Christuskind, ne? Was letztendlich nicht funktioniert. Ich wünsche uns besinnliche Weihnachten, an denen ihr den Sprung schafft, dass wir nicht nur alltägliche Tätigkeit gegen gemeinsame Tätigkeit tauschen, sondern dass wir auch still werden können. Uns auf das Eigentliche, was Sinn macht, dass wir uns darauf das bewusst machen und dafür Zeit haben. Das ist schwer. Gerade Adventszeit ist eine stressige Zeit, wo wir alle doppelt so viel arbeiten, mindestens. Und dann nichts zu machen und Jesus gegenüber zu stehen. Ich wünsche uns, dass uns das gelingt. Gott schenke es euch. Amen. Bleibt noch ein Lied an der Anschlagtafel. Die 258, auch das ist ein Lied, das uns Gott gegenüberstellt.